Wenn Menschen in schwierige Situationen geraten, zeigt sich, ob Beziehungen tatsächlich von Leben und Liebe getragen sind oder nur aus Worten bestehen. Auch Paulus erlebte Zeiten der Not, in denen ihn nicht alle Gemeinden praktisch unterstützten. Die Gläubigen in Philippi jedoch verbanden materielle Hilfe mit echter innerer Gemeinschaft, und Paulus deutet dieses Geben und Nehmen nicht als bloßen Geldtransfer, sondern als Ausdruck göttlichen Lebens, das in der Gemeinde zirkuliert und in Gottes Herrlichkeit hineinführt. Gemeinschaft, die blüht, geben als Ausdruck von Leben. Wenn Paulus von den Philippern schreibt, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, wählt er ein Bild aus der Natur. Er beschreibt keine bloße organisatorische Wiederaufnahme einer Hilfsaktion, sondern ein Aufblühen. Nur was Leben in sich trägt, kann aufblühen. So zeigt er, ihr praktisches Unterstützen entspringt nicht in erster Linie einem Beschluss, sondern dem in ihnen wirkenden Leben Christi. Ihre Gedanken an ihn waren nicht einfach Sympathie, sondern Ausdruck des göttlichen Lebens, das fühlt, sieht und sich zuwendet. Dass dieses Aufblühen endlich wieder geschieht, deutet auf eine Winterzeit hin, eine Phase, in der keine Möglichkeit bestand, zu helfen. Doch Winter bedeutet nicht Tod, sondern verborgenes Warten. Unter der Oberfläche bleibt das Leben lebendig, bis Gott den Zeitpunkt schenkt, an dem es wieder sichtbar wird. Die Worte von neuem Aufblühen sind ein schöner Ausdruck, voller Bedeutung. Wie kann etwas ohne Leben aufblühen? Dass Paulus das Wort Aufblühen gebraucht, macht deutlich, dass das Denken der Gläubigen an ihn eine Sache des Lebens war, etwas, das Leben ausdrückte. Außerdem deutet von neuem Aufblühen darauf hin, dass die Sorge der Gläubigen um Paulus eine Zeit lang geruht hatte, nachdem sie eine Winterzeit durchlaufen hatte. Diese Sicht nimmt der praktischen Hilfe jede Enge. Paulus klagt die Zeit der Stille nicht an. Er erkennt, dass die Philipper eigentlich auch bedacht waren, aber keine Gelegenheit hatten. Damit nimmt er die Spannung vieler Herzen ernst, das echte Wollen und das begrenzte Können. Vor Gott zählt nicht nur die überwiesene Summe oder die greifbare Tat, sondern das Leben, das dahinter wirkt. In dieser Ruhe wird Paulus selbst tiefer in Christus hineingeführt. Er lernt, unabhängig von äußerer Unterstützung in Christus genügsam zu sein, ohne innerlich zu verbittern, wenn Hilfe ausbleibt. So reift auf beiden Seiten etwas, bei der gebenden Gemeinde wie bei dem empfänglichen Apostel. Wenn Paulus dann sagt, doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt, wird deutlich, dass er ihr Geben als Gemeinschaft versteht. Das Geld, das sie senden, ist für ihn nicht bloß das Materielle, sondern ein Zeichen, dass sie mit ihm in seine Bedrängnis eintreten. Hinter der materiellen Gabe erkennt er einen Strom von Leben, Christus, der sich ihnen mit seinem Erbarmen zuneigt, bewegt ihre Herzen, derselbe Christus tröstet und stärkt den, der empfängt. Gemeinschaft ist damit viel mehr als ein gemeinsamer Themenkreis oder eine gemeinsame Überzeugung. Sie ist Teilhabe am selben Leben. So heißt es in 1. Johannes 1, 2-3, dass das, was vom Wort des Lebens gesehen und berührt wurde, verkündigt wird, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wo dieses Leben wirkt, wird helfen zu einem Vorgang des Lebensflusses im Leib Christi. In diesem Licht erhält auch unsere Sicht von Gemeinde eine andere Farbe. Die Gemeinde ist nicht zuerst ein Unterstützerkreis für die Vollzeitigen oder ein Spendenpool für Projekte, sondern der Leib Christi, in dem jedes Glied vom selben Leben bewegt wird und die Lasten der anderen als eigene empfindet. Was äußerlich wie eine Überweisung, ein Besuch, ein Anruf wirkt, ist innerlich Teil der Bewegung dieses einen Lebens. Das entlastet von Druck und setzt zugleich frei zur Liebe, niemand muss sich durch Vergleiche antreiben lassen, doch wo Christus Raum gewinnt, bleibt sein Leben nicht passiv. Es sucht den anderen. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, worauf ihr auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Wenn praktische Unterstützung als Ausdruck des in uns wirkenden göttlichen Lebens verstanden wird, verliert sie den Charakter des bloßen Pflichtprogramms und wird zu einem lebendigen Zeichen der Gemeinschaft im Leib Christi. Auch Zeiten, in denen wir nichts tun können, werden dann nicht als Versagen gebucht, sondern als Winterphasen, in denen Gott das verborgene Wollen bewahrt und uns tiefer in Christus verwurzelt. Sobald er die Gelegenheit schenkt, darf dieses innere Leben wieder aufblühen, im stillen Mittragen, im geteilten Schmerz, in konkreter Hilfe. So wächst eine Gemeinschaft, in der das Geben nicht trennt, sondern verbindet, weil hinter jeder Gabe der eine Geber steht, der sein Leben in uns bewegt und aus uns hervorbrechen lässt. Das himmlische Konto, Geben und Empfangen vor Gottes Angesicht. Paulus greift ein nüchtern klingendes Bild auf, wenn er von einem gegenseitigen Geben und Empfangen spricht und dieses mit einem Konto verbindet. Hinter dieser kaufmännischen Sprache steht eine geistliche Wirklichkeit. Die Philipper haben ihm das Materielle gesandt und damit, wie er sagt, als einzige Gemeinde mit ihm an diesem gegenseitigen Austausch teilgenommen. Was für andere wie eine einfache Unterstützung eines Gefangenen aussah, war in Gottes Augen eine Buchung auf einem himmlischen Konto. Jesus selbst hatte gelehrt, keine Schätze auf Erden zu sammeln, sondern Schätze im Himmel anzulegen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Indem die Philipper geben, verlagert sich ihr Herz, ihr Vertrauen, ihre Priorität, hin zu Gott und seinem Werk. Der Schlüssel zum Verständnis von Paulus' Absicht in diesen Versen liegt in dem Wort Konto. Dadurch, dass die Philipper den Apostel mit das Materielle versorgten, eröffneten sie bei ihm ein Konto. In der Bibel finden wir eine Offenbarung des himmlischen Banksystems. In Matthäus 6 spricht der Herr Jesus davon, eine Einzahlung auf unser geistliches Bankkonto zu machen. Seinem Wort gemäß müssen wir Einzahlungen auf unser Konto in den Himmel machen. Auffällig ist, wie Paulus seine Motive klärt, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Er freut sich nicht in erster Linie darüber, dass seine Not gelindert wird, sondern darüber, dass ihr Konto wächst, nicht als Zahlenreihe, sondern als geistliche Frucht. Ihr Geben ist nicht Verlust, sondern Saat. Es wird vor Gott als Frucht verzeichnet, die zu ihrer inneren Verwandlung und zu bleibendem Lohn gehört. Damit öffnet Paulus den Blick, in jeder Gabe ist mehr im Spiel als ein kurzfristiges Defizit und seine Deckung. Im Verborgenen wird etwas in der Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern vertieft. Diese unsichtbare Dimension beschreibt Paulus, wenn er ihre Gaben einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig nennt. Damit stellt er ihre Unterstützung in die Reihe der Opfer, von denen es bereits in 1. Mose Kapitel 8 Vers 21 heißt, und Jehova roch den zufriedenstellenden Wohlgeruch. Was Menschen auf der Erde darbringen, steigt als etwas Wohlgefälliges zu Gott auf. Hebräer 13,16 greift diesen Gedanken auf und verbindet ihn ausdrücklich mit praktischer Hilfe, das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Wenn Gläubige für Gottes Werk geben, geschieht nicht nur eine horizontale Versorgung, sondern ein Opfer wird vor Gott gelegt. Das macht deutlich, warum Paulus ihre Gabe zugleich von ihnen und von Gott sprechen kann, weil er in seinem Dienst mit Gott eins ist, wird jede Gabe an ihm zu einem Opfer für Gott selbst. Deshalb kann Paulus mit großer Gewissheit hinzufügen, mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er antwortet nicht mit einem Gegenversprechen nach menschlichem Maß, sondern verweist auf Gottes Reichtum. Gott bleibt niemandem etwas schuldig, doch seine Weise zu vergelten ist nicht mechanisch, sondern in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er versorgt, indem er sich selbst schenkt, indem er in den Umständen als treu, nahm und mächtig erfahrbar wird. In diesem Sinn ist Gott der eigentliche Geber, auch wenn wir auf Erden geben. Er ist der, der uns gibt, was wir weitergeben können, der unsere Herzen weitet und der die Frucht wachsen lässt, die wir selbst nicht berechnen können. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat als nur ihr allein. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Wo Geben als Teilnahme an Gottes himmlischem Bankwesen verstanden wird, verliert die Frage nach Verlust und Gewinn ihre enge Berechnung. Die Gaben, die wir im Glauben für Gottes Sache einsetzen, werden zu Opfern, die ihm wohlgefällig sind, und zugleich zu Saat, aus der geistliche Frucht wächst, in unserem eigenen Leben und im Leben anderer. So wird Geben zu einem Ausdruck von Vertrauen, wir stellen uns unter den Reichtum dessen, der alles, was wir bedürfen, erfüllen kann. In dieser Haltung wird jede Gabe, sei sie groß oder klein, Teil einer Geschichte, in der Gott selbst der treue Buchhalter ist, der nichts vergisst und uns Schritt für Schritt in einen Reichtum hineinführt, der weit über das hinausgeht, was sich in Zahlen fassen lässt. Vom Opfer zur Herrlichkeit, Gemeinschaft, die Gottes Splendor offenbart. Am Ende seiner Ausführungen über das Geben der Philipper bleibt Paulus nicht beim Thema Versorgung stehen. Sein Blick weitet sich und er mündet in einen Lobpreis, unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Für ihn ist klar, die Geschichte von Not, Gemeinschaft und Versorgung ist letztlich eine Geschichte der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit meint hier nicht ein fernes, abstraktes Leuchten, sondern den sichtbaren Ausdruck Gottes in seiner Schönheit, Treue und Macht. Wo Gott in konkreten Umständen erfahrbar wird, da erscheint, da geht seine Herrlichkeit auf. Dass Gott alles, was ihr bedürft, erfüllen will in Herrlichkeit in Christus Jesus, zeigt, seine Versorgung ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern trägt in sich den Ausdruck seiner selbst. Herrlichkeit ist der Ausdruck Gottes, sie ist Gott in Herrlichkeit ausgedrückt. Gottes reiche Versorgung für die Gläubigen, die seine Kinder sind, drückt Gott aus und trägt die Herrlichkeit Gottes. Der Apostel versicherte den Philippern, dass Gott all ihre Bedürfnisse reichlich stillen würde, um sie in seine Herrlichkeit hineinzubringen. Wenn die Philipper in der Bedrängnis des Apostels teilhaben und er in derselben Gemeinschaft ihre Gaben empfängt, entsteht ein Raum, in dem Christus sichtbar wird. Auf der einen Seite wird sein Leben in den Gläubigen sichtbar, sie bleiben Paulus nicht fern, als seine Situation schwierig wird, sondern lassen sich in seine Not hineinziehen. Auf der anderen Seite zeigt sich Gottes Treue dem Apostel gegenüber, er lässt ihn nicht allein, sondern begegnet ihm durch die Liebe der Geschwister. So wird ein Gefängnis zur Zeit des Römerreiches zu einem Schauplatz der Herrlichkeit Gottes. Die Gläubigen erfahren, dass Gott nicht nur abstrakt versorgt, sondern auf ganz konkrete Weise, durch Menschen, Zeiten, Gelegenheiten, die er vorbereitet. Solche Erfahrungen enden nicht bei den unmittelbar Beteiligten. Wenn Gott auf diese Weise handelt, entsteht ein Echo der Danksagung. Paulus beschreibt an anderer Stelle, wie durch das Wirken Gottes in Notlagen durch viele Personen der Dank überströmend werde für das, was an uns geschieht. In jeder Notgemeinschaft, in der Gott sichtbar trägt und wendet, wächst ein Strom von Anbetung. Menschen beginnen, Gott für seine unsichtbare Führung, seine rechtzeitige Hilfe und seine unerwarteten Lösungen zu preisen. Aus einem Opfer des Gebens wird so ein Opfer des Lobes. Beides zusammen, die praktische Hingabe und der erwachende Dank, trägt die Spur der Herrlichkeit Gottes. In dieser Perspektive wird deutlich, wie eng Opfer und Herrlichkeit zusammengehören. Die Philipper geben nicht aus Überfluss, sondern mitten in eigenen Begrenzungen. Paulus dient nicht aus Stärke, sondern in Schwachheit, zuweilen unter Mangel und Bedrängnis. Gerade in dieser Mischung aus Opfer und Zerbrechlichkeit gewinnt Gottes Handeln Gewicht. Was aus eigener Kraft erklärbar wäre, bliebe im Bereich des Natürlichen. Doch wenn Menschen im Verlieren doch bewahrt werden, im Geben doch versorgt, im Tragen der Not anderer innerlich gestärkt, dann wird spürbar, hier wirkt ein anderer. Das ist der Grund, warum Paulus Gott unseren Gott und Vater nennt. Geistliche Herrlichkeit bleibt nicht unpersönlich, sie führt hinein in die Beziehung zu dem, der uns als seine Kinder kennt und führt. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Wo Gemeinschaft in Notlagen so gelebt wird, dass in ihr Christus sichtbar wird, führt sie über das bloße Bewältigen von Krisen hinaus in die Verherrlichung Gottes. Praktische Hilfe und erlebte Versorgung werden dann zu Wegmarken, an denen Gottes Treue, seine Fürsorge und seine Macht aufscheinen. Wer solche Spuren in seinem eigenen Leben und im Leben der Gemeinde wahrnimmt, lernt, die eigene Geschichte nicht nur als Abfolge von Herausforderungen zu lesen, sondern als einen Weg, auf dem Gott seine Herrlichkeit zeigt. Das schenkt Trost in der Schwachheit, Mut zum Mittragen und eine Hoffnung, die weiter reicht als die aktuelle Situation. Die Hoffnung, dass Gott auch künftig seine Herrlichkeit gerade dort entfalten wird, wo wir ihn am meisten brauchen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.